Herzlich willkommen zu Geld und Alltag, ich bin Martin. Und wie immer an meiner Seite, Nina. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, freut mich. Ich bin gespannt, was heute anliegt.
Wir haben wieder einiges dabei, von Festgeld über Altersvorsorge bis zum Wohngeld. Fangen wir an mit einem Thema, das viele Sparer interessiert. Die Credit Plus Bank bietet Festgeld mit Zinsen zwischen 2,2 und 2,6%.
Klingt erstmal ordentlich. Wo ist der Haken?
Der Haken steckt im Detail. Laufzeiten gibt es von 3 bis 84 Monaten. Aber Finanztipp rät, höchstens 36 Monate zu wählen, damit man nicht zu lange gebunden ist. Wichtig ist außerdem, wer nicht spätestens 3 Werktage vor Ende der Laufzeit kündigt, dessen Geld wird automatisch verlängert.
Also wenn man den Termin verpasst, sitzt das Geld einfach weiter fest?
Genau. Und die Bank macht es einem nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Die Kontoeröffnung läuft papierbasiert per Postident. Es gibt keinen Online-Zugang zum Festgeldkonto. Man muss also anrufen, um den Kontostand zu checken.
Das ist schon ziemlich altmodisch für 2025. Aber das Geld ist trotzdem sicher, oder?
Ja, das ist der wichtige Punkt. Es greift die gesetzliche Einlagensicherung. Zusätzlich ist die Bank im Einlagensicherungsfonds deutscher Banken. Das Risiko liegt also nicht beim Kapital, sondern eher bei der Bedienbarkeit und der Kündigungsfrist.
Mindestens 5.000 Euro muss man ja auch anlegen, habe ich gelesen.
Richtig, das ist die Einstiegssumme. Wer sich also für so ein Angebot interessiert, sollte sich den Kündigungstermin im Kalender markieren und wissen, dass telefonischer Kontakt notwendig ist. Und weil wir schon bei Festgeld sind, viele fragen sich auch, wie die Zinsen eigentlich versteuert werden.
Ja, das war mir ehrlich gesagt nie ganz klar.
Kurz gesagt, Zinserträge zählen zu den Kapitalerträgen und unterliegen der Abgeltungssteuer von 25%, plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Die Bank führt das in der Regel automatisch ans Finanzamt ab.
Muss man da trotzdem selbst noch was tun?
Wichtig ist der Freistellungsauftrag. Bis zu einem bestimmten Betrag pro Jahr bleiben Kapitalerträge steuerfrei. Aktuell liegt der Sparerpauschbetrag bei 1.000 Euro für Alleinstehende und 2.000 Euro für Verheiratete. Wer den Freistellungsauftrag bei seiner Bank hinterlegt, zahlt bis zu dieser Grenze keine Steuer auf die Zinsen.
Und wenn man mehrere Konten bei verschiedenen Banken hat?
Dann muss man den Freibetrag aufteilen, sonst kann es zu einer Steuernachzahlung kommen. Am Ende lohnt sich immer ein Blick in die Steuerbescheinigung der Bank. Gerade wenn man mehrere Festgeldkonten parallel führt. Individuelle Fragen dazu klärt man am besten mit dem Finanzamt oder einer Steuerberatung. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das aber auch mit Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Stabilität zu tun hat. Bei Porsche gibt es offenbar Spannungen zwischen dem neuen Chef Michael Leiters und der Eigentümerfamilie.
Worum geht es dabei genau?
Leiters plant einen harten Personalabbau im Zuge der Sanierung. Die Arbeitnehmervertretung will dem aber nur zustimmen, wenn der Standort für 10 Jahre gesichert wird. Der Familie Porsche ist dieser Zeitraum offenbar zu lang.
Das betrifft ja dann sehr konkret die Beschäftigten und ihre Familien vor Ort.
Genau, und solche Konflikte zeigen, wie stark Standortsicherheit für ganze Regionen sein kann. Gerade in der Automobilbranche, die ohnehin unter Druck steht. Für Beschäftigte bedeutet das oft Unsicherheit über die eigene berufliche Zukunft, auch wenn ein akuter Jobverlust noch nicht feststeht.
Man kann also noch nicht sagen, wie es ausgeht.
Nein, das ist im Moment noch ein Verhandlungsprozess. Wir bleiben da dran und berichten, wenn sich Konkretes ergibt. Weiter geht's mit der Altersvorsorge. Ein Thema, das uns alle betrifft. Es gibt neue Diskussionen darüber, dass Deutschland sich beim Aufbau einer sogenannten Kapitalrente am schwedischen Modell orientieren könnte.
Kapitalrente. Was heißt das konkret?
Damit ist gemeint, dass ein Teil der Altersvorsorge nicht nur über die klassische gesetzliche Rente läuft, sondern zusätzlich über eine Art staatlich organisierte Kapitalanlage am Aktienmarkt. In Schweden macht das der Staatsfonds AP7, der die Gelder kostengünstig und breit gestreut anlegt.
Und das soll besser funktionieren als unser System?
Die Idee ist, dass eine unabhängige Institution mit klarem gesetzlichem Auftrag langfristig für Renditen sorgt, ohne dass das Geld für andere Zwecke verwendet wird. Entscheidend wären dabei Transparenz und die Garantie, dass die Beiträge tatsächlich nur der Altersvorsorge dienen.
Was würde das für den Einzelnen bedeuten, wenn es käme?
Das ist aktuell noch offen, denn es handelt sich um ein politisches Vorhaben, das noch ausgestaltet werden muss. Wichtig zu wissen: Solche Modelle sind langfristig angelegt und ersetzen nicht die gesetzliche Rente, sondern würden sie ergänzen. Wie genau sich das auf einzelne Beitragszahler auswirkt, hängt stark von der konkreten Umsetzung ab. Bleiben wir beim Thema Zukunftsplanung. Aber jetzt geht's um Wohneigentum. Das Handelsblatt hat sich angeschaut, wo sich der Traum vom Eigenheim in Deutschland überhaupt noch realisieren lässt.
Ich habe das Gefühl, das wird für viele Leute immer schwieriger.
Die Zahlen bestätigen das leider. Nur rund 39% der 30- bis 44-jährigen Miethaushalte könnten sich laut Erschwinglichkeitsbarometer eine Immobilienfinanzierung überhaupt leisten. Im Schnitt braucht man etwa 131.000 Euro Eigenkapital.
Das ist eine ganze Menge Geld, gerade für junge Familien.
Genau, und in Metropolen wie München, Berlin oder Hamburg ist es besonders schwer. Aber die Analyse zeigt auch: Außerhalb dieser Städte gibt es durchaus noch bezahlbarere Regionen, wenn man bereit ist, sich Stadtviertel und Umland genauer anzusehen.
Und was ist mit diesen Hausverlosungen, von denen man neuerdings hört?
Solche Angebote, bei denen Häuser quasi verlost werden, tauchen tatsächlich häufiger auf, weil klassische Finanzierungswege für manche einfach nicht mehr funktionieren. Hier ist aber Vorsicht geboten. Solche Verlosungen sind kein verlässlicher Weg zum Eigenheim und ersetzen keine solide Finanzierungsplanung. Wer über einen Immobilienkauf nachdenkt, sollte sich lieber ausführlich beraten lassen und die eigene Situation realistisch einschätzen. Zum Schluss noch ein wichtiges Thema für alle, die mit geringerem Einkommen zur Miete wohnen oder eine Wohnung besitzen: Das Wohngeld.
Das betrifft ja eine ganze Menge Haushalte.
Genau. Wohngeld unterstützt Mieter und auch Eigentümer mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten. Im Schnitt sind das etwa 300 Euro im Monat. Die Höhe hängt aber von Haushaltsgröße, Einkommen und der Mietstufe der jeweiligen Stadt ab.
Wer ist denn davon ausgeschlossen?
Bürgergeld- und Grundsicherungsempfänger bekommen kein zusätzliches Wohngeld. Das ist in diesen Leistungen schon enthalten. Meist gilt das auch für BAföG-Empfänger. Familien mit Wohngeldanspruch können aber oft zusätzlich den Kinderzuschlag beantragen.
Wie läuft die Antragstellung ab?
Der Antrag wird bei der örtlichen Wohngeldbehörde gestellt, formlos oder mit einem Vordruck. Man sollte allerdings Geduld mitbringen. Die Bearbeitung kann bis zu 6 Monate dauern.
Das ist lang, wenn man das Geld eigentlich dringend braucht.
Genau deshalb lohnt es sich, frühzeitig einen Antrag zu stellen. Und ein Punkt, den man im Blick haben sollte: Für das Jahr 2026 wird über Kürzungen beim Wohngeld diskutiert. Im Gespräch sind bis zu 40% weniger. Aus Sparzwängen im Bundeshaushalt. Ob und wie das umgesetzt wird, ist aber noch nicht entschieden.
Das würde ja gerade die Haushalte treffen, die eh schon wenig Spielraum haben.
Genau deshalb behalten wir das Thema im Blick und berichten, sobald es konkretere Beschlüsse gibt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Themen. Kurz zusammengefasst: Beim Festgeld auf Kündigungsfristen und Steuerfreibeträge achten. In der Autoindustrie zeichnen sich neue Spannungen bei Porsche ab. Bei der Altersvorsorge könnte Schweden als Vorbild dienen. Wohneigentum bleibt vor allem in Metropolen schwierig. Und beim Wohngeld lohnt sich frühzeitiges Handeln, gerade mit Blick auf mögliche Kürzungen 2026.
Danke, Martin, war wieder sehr aufschlussreich. Bis zur nächsten Folge von Geld und Alltag.